Jesus lebt, eine Anstecknadel, die ja vor einigen Jahren ziemlich aktuell war, die viele Männer an ihren Revers hatten. Hat so ein bisschen abgenommen, aber ich denke mal, ein gutes Zeugnis nach außen hin. Jesus lebt. Es gibt viele andere Symbole, Möglichkeiten, sich als gläubiger Christ darzustellen. Ob mit Halsketten, an denen goldene und silberne Kreuze runterhängen, Aufkleber, Poster, T-Shirts mit entsprechenden Sprüchen, verzierte Bibeln oder auffällige Bibelhüllen. Das sind alles äußere Zeichen. Viel wichtiger und weitaus maßgeblicher als all diese Accessoires sind die inneren geistlichen Kennzeichen eines wahren Gläubigen. Ich weiß nicht, ob du da schon drüber nachgedacht hast. Von einem Christen wird ja immer wieder auch gesagt, dass Hingabe an seinen Herrn eine ganz wichtige Sache ist. Manche beschreiben Hingabe folgendermaßen. Man nehme ein leeres Blatt Papier und schreibe darauf eine lange Liste von Dingen, von denen sie meinen, dass sie uns zur Hingabe fehlen. Herr, gib mir dies, gib mir das, gib mir jenes. Es sieht aus wie ein Einkaufszettel. Und dann unterschreiben wir es und reichen es Gott. Aber darum geht es bei Hingabe nicht. Und deshalb wollen wir nochmal von Neuem anfangen. Jetzt nehmen wir das leere Blatt und unterschreiben unten. Dann reichen wir es an Gott weiter und sagen, Herr, fülle du es aus. Und was du auch immer einsetzt, meine Unterschrift bleibt für immer darunter. In unserem Predigttext in Johannes 13, 31 bis 38 führt Jesus Merkmale eines hingegebenen Christen an. Ich möchte den Text nochmal lesen. Als er, Judas, nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen, in sich selbst. Und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mich jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortet: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Merkmale eines hingegebenen Christen. Ein erstes Merkmal: unaufhörliche Ergriffenheit von der Herrlichkeit Gottes. Ein zweites Merkmal: unerschöpfliche Liebe zu den Kindern Gottes. Und ein drittes Merkmal: unerschütterliche Treue zum Sohn Gottes. Jesus stellt drei Merkmale der Jüngerschaft vor, die bei jedem Christen zu finden sein sollten. Ein hingegebener Christ sollte ganz ergriffen sein von der Herrlichkeit des Herrn. Priorität in seinem Leben sollte nicht seine eigene Ehre sein, die persönliche Beliebtheit oder auf der Erfolgsspur voranzukommen, sondern Gott in seinem Leben zu verherrlichen. Sein Leben, das Leben eines Christen, soll das Wesen Gottes widerspiegeln, soll Gott sichtbar machen, soll Gott preisen. Eine erste Aussage, wie das zu geschehen hat, finden wir in Vers 31. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Jesus spricht hier so, als sei die Zeit nach der Kreuzigung schon gekommen. Und doch stand das Eigentliche noch bevor. Höchstmaß an Schande, Erniedrigung, Anklage, Beleidigung, Infamie, Spott und Verachtung, gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern, das Verlassensein von Gott, um nur einige Stichworte zu nennen. Und trotzdem konnte Jesus sagen, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Was hat denn das Kreuz mit Herrlichkeit zu tun? Nun, Jesus vollbrachte das größte Werk in der Geschichte des Universums. Durch Jesu Tod rettete er verlorene Menschen, also dich und mich, uns Sünder, vom Tod. Durch seinen Tod machte er Sünde zunichte. Er beseitigte die Trennung, die seit dem Sündenfall zwischen Gott und Menschen ist. Durch seinen Tod besiegte er den Teufel, den Gegenspieler Gottes. Jesus bezahlte den Preis, den Gottes Gerechtigkeit forderte. Und das tat er für uns, für dich und für mich. Jesus hat uns dadurch das ewige Leben geschenkt. John MacArthur sagt in seinem Buch »Die Welt überwinden«, Zitat, »Er starb anstelle von Sündern und opferte Gott sein Leben als duftenden Wohlgeruch. Dieses Opfer war reiner und heiliger als jedes andere. Und als das Opfer völlig dargebracht war, rief er, es ist vollbracht. Weder im Himmel noch auf Erden gibt es etwas, was mehr Lob, Ehre und Herrlichkeit verdienen würde.« Und dann machte Jesus eine zweite Aussage zu seiner Herrlichkeit. Gott ist verherrlicht in ihm. Nicht nur er selbst war verherrlicht, sondern Gott war in ihm verherrlicht. Gott wird durch die verschiedenen Aspekte des Evangeliums verherrlicht. Als Jesus sagte, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm, sprach er von seinem Tod, seiner Grablegung, seiner Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkehr. Der herrliche Erlösungsplan Gottes umfasst alle diese Dinge. Das Kreuz offenbarte Gottes Gerechtigkeit in der ganzen Fülle. Jesaja sagt über Jesus am Kreuz, der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Noch einmal John MacArthur, Gott machte keine Kompromisse mit seiner Gerechtigkeit, auch wenn es des Todes, wenn es den Tod seines geliebten Sohnes bedeutete. Als er den höchsten Preis bezahlte, verherrlichte Christus Gott am Kreuz, indem er Gottes Gerechtigkeit auf großartigste Weise offenbarte, mehr als wenn jeder Mensch ewig in der Hölle leiden müsste. Gottes Heiligkeit zeigte sich am Kreuz. Nie zuvor oder danach zeigte Gott seinen Hass gegen die Sünde. Deutlicher als im Leiden und Sterben seines eigenen geliebten Sohnes. Als Christus am Kreuz litt und die Sünde der Welt trug, wandte sich Gott von seinem eingeborenen Sohn ab. Noch einmal John MacArthur: All der freudige Gehorsam von Gläubigen aller Zeiten verblasst im Vergleich mit dem Opfer Christi, der sich hingab, um alle Forderungen der Heiligkeit Gottes zu befriedigen. Durch dieses Opfer wurde Gott verherrlicht. Und außerdem zeigte sich am Kreuz Gottes Treue. Von Anfang an hatte er der Welt einen Erlöser verheißen. Als Christus der Sündlose am Kreuz den vollen und endgültigen Lohn der Sünde empfing, ja bezahlte, bewies Gott allen, dass er treu seine Verheißungen erfüllt. Obwohl es ihn seinen einzigen geliebten Sohn kostete, führte er seinen Plan aus. Wenn wir diese Treue sehen, erkennen wir seine Herrlichkeit. In 1. Johannes 4, Vers 10 heißt es: Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Sühnung, in anderen Übersetzungen wird von dem Sühnopfer gesprochen, von der Versöhnung, die letztendlich Jesus durch sein Sterben am Kreuz uns geschenkt hat. Mit unserem Verstand können wir die Liebe Gottes nicht verstehen, können wir sie einfach nicht begreifen. Was Gott dazu gebracht hat, seinen geliebten Sohn für dich und mich sterben zu lassen, was hat Gott bloß veranlasst, uns durch das Sterben seines Sohnes mit ihm zu versöhnen? Unser Vers gibt die Antwort: seine Liebe. Wie können wir Gott verherrlichen? Eine der besten Möglichkeiten, Gott zu verherrlichen, ist, das Evangelium zu verkündigen, Zeugen von ihm zu sein. Nichts anderes lässt Gottes Herrlichkeit so aufleuchten wie die Botschaft des Evangeliums. In diesem Zusammenhang sei hingewiesen auf den Dienst unserer jungen Brüder auf der Straße. Ich möchte aber auch einladen, die anderen in ihrem Umfeld Zeuge zu sein. Das ist nicht wenigen vorbehalten, das ist Aufgabe von uns allen, Zeugen von ihm zu sein. Gemeinsam als Gemeinde haben wir übrigens eine gute Möglichkeit. Am 5. Mai findet auf dem Marktplatz in Bremen ein internationaler Gottesdienst statt. Freitag, den 5. Mai um 18.05 Uhr, vor den Stufen der Bürgerschaft. Veranstalter sind die Bremisch-Evangelische Allianz und Leithaus. Kontaktpersonen sind Matthias Jander und Johannes Müller. Im Anschreiben heißt es: Gerade vor der Bürgerschaftswahl ist es wichtig, dass deutlich wird, dass wir Christen in großer Vielfalt doch eins sind im Glauben an Jesus Christus. Jesus hat darum gebetet, dass seine Jünger eins sind, damit die Welt erkennt, dass er vom Vater im Himmel gesandt wurde. Also, versucht mal diesen Termin festzuhalten, 5. Mai, Freitag, den 5. Mai um 18.05 Uhr vor der Bürgerschaft. Eine weitere Möglichkeit, Gott zu verherrlichen, ist, seine Liebe weiterzugeben. Das ist ja ein Kennzeichen, das wir Christen auch haben sollten. Da werden wir gleich noch einiges von hören. Und dass wir Gottes Souveränität anerkennen und uns ihr unterwerfen, dadurch verherrlichen wir ihn. Und noch eine dritte Aussage: so wird auch Gott ihn verherrlichen. Auferstehung, Himmelfahrt und Erhöhung Christi in die höchste Herrlichkeit sind weitere wichtige Aspekte der Verherrlichung Jesu. Selbst heute liegt seine größte Herrlichkeit noch in der Zukunft. Als der Missionar Henry Martin nach Indien segelte, sagte er: Ich will mich für Gott ausbrennen. Später sah er in einem Hindu-Tempel, wie sich Menschen vor Bildnissen zu Boden warfen. Und er schrieb in sein Tagebuch: Das entsetzte mich sehr. Das entsetzte mich mehr, als ich beschreiben kann. Ich könnte das Leben nicht ertragen, wäre Jesus nicht verherrlicht. Das wäre die Hölle für mich. Einmal wurde Martin gefragt: Warum liegt Ihnen so viel an seiner Herrlichkeit? Daraufhin antwortete er: Wenn Ihnen jemand die Augen ausreißt, fragt Sie keiner, warum Sie Schmerzen haben. Sie fühlen es einfach. Es ist ein Teil von Ihnen. Und weil ich eins mit Christus bin, verletzt es mich so tief. Jeder wahre Jünger kennt dieses Gefühl. Hingabe heißt: Ich lasse mich ausbrennen für Gott. Ich will mich für Gott ausbrennen. Ich komme zum Schluss. Da lehrte ein alter Lehrer deutsche Grammatik. Er brachte den Kindern bei, dass ich die erste Person, du die zweite und er, sie, es die dritte Person ist. Und hinterher hatte er dieselben Schüler in der biblischen Unterweisung. Und da sagte er: Wisst ihr, Kinder, es gibt auch eine göttliche Grammatik. Die ist genau umgekehrt. Da heißt die erste Person er, die zweite du und die dritte heißt ich. Und dann erklärte er: Er als Person ist Jesus Christus, der alles für uns dahingegeben hat. Er hat das Recht, an erster Stelle in unserem Leben zu stehen. Alles, was wir tun, sollte für ihn und mit ihm getan werden. Ihm gilt zuerst die Hingabe. Die zweite Person ist der Nächste, zu dem ich du sage. Jesus ist auch für ihn gestorben und will ihn froh machen. Die Hingabe an Jesus schließt also auch die Hingabe an den Menschen neben mir ein. Und dann, ganz zuletzt, als dritte Person komme ich mit meinen Hoffnungen, Wünschen, Problemen und Gedanken. Und wenn diese Reihenfolge der göttlichen Grammatik eingehalten werde, erklärte der Lehrer, dann sei ein Mensch richtig glücklich.
Ja, danke Peter. Und wir kommen jetzt zum zweiten Teil dieser Puzzle-Predigt oder dieser Teilpredigt. Und ich würde euch da nochmal bitten, dass ihr nochmal zusammen mit mir Johannes 13 aufschlagt. Und mein Teil wird sich jetzt befassen mit den Versen 34 und 35, die Peter auch gerade schon vorgelesen hat. Und ihr könnt die schon mal markieren. 34 und 35, und ich würde die gerne einmal am Anfang mit uns lesen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und so möchte ich jetzt anfangen. Ich möchte auch jetzt in der Schiene bleiben, die Peter auch schon vorgelegt hat, also dass wir diese Stelle versuchen zu verstehen und daraus ein Merkmal eines Christen rausarbeiten wollen. Und ich möchte anfangen damit, dass wir uns anschauen hier die Liebe Christi zu uns. Und das ist sicherlich jetzt nur ein kurzer Umriss, aber mein Plan ist in dieser Predigt, dass wir uns anschauen, so wie er hier vorgibt. Er sagt, wir sollen einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und so möchten wir uns das Vorbild Jesu Christi angucken, unseres Herrn, und dann über dieses Vorbild gehen und das Vorbild unserer Apostel anschauen, seiner Apostel, und dann schauen, was das für uns bedeutet. Weil wir sollen ihren Wandel nachahmen und sowieso unseren Meister nachahmen in allem. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns zuerst dieses Vorbild anschauen, um dann für uns zu erkennen, was diese Liebe Gottes ist. Und daran können wir auch dann prüfen, ob diese Liebe, die wir haben, ob diese Liebe aus Gott ist. Da müssen wir immer prüfen, wie steht das mit der Liebe, wenn wir sie vergleichen mit der Liebe Jesu, mit der Liebe der Apostel zu ihrer Gemeinde, zu den Geschwistern. Und um diese Natur der Liebe zu verstehen, betrachten wir jetzt die Liebe Jesu. Und so möchte ich anfangen mit einem ersten Punkt, der so die Grundlage von dem Ganzen ist, dass wir betrachten die Liebe Christi als Motivation für unsere Liebe. Und da steht in 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also sehen wir, die Liebe, die in uns ist, die kommt daraus, dass er uns zuerst geliebt hat. In Römer steht auch, die Liebe Christi ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Deswegen können wir auch das Kennzeichen der Liebe, können wir sagen, es ist ein Kennzeichen für Christen, weil jeder wirklich wiedergeborene Christ diese Liebe in sich haben wird. Die wird nämlich ausgegossen bei der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist in seine Herzen. Das sagt die Bibel. Und so möchten wir uns anschauen jetzt die Liebe Christi. Und durch ein wachsendes Verständnis von seiner Liebe, das ist erstmal jetzt die Grundlage, durch ein wachsendes Verständnis von seiner Liebe, werden wir auch immer in der Liebe zu den Geschwistern wachsen. Das ist, was Johannes sagt. Die Motivation für unsere Liebe ist immer, dass wir die Liebe Christi verstehen. Weil er uns zuerst geliebt hat, lieben wir. Das heißt, es ist wichtig zu verstehen, dass für ein wachsendes Verständnis, durch ein wachsendes Verständnis der Liebe Christi zu uns, werden wir immer wachsen in der Liebe zu den Geschwistern. Und ein geringes Verständnis wiederum von der Liebe Christi zu uns wird immer dazu führen, dass wir geringe Liebe haben für unsere Geschwister. Und diese Liebe Christi verstehen wir am besten, wenn wir uns die Vergebung anschauen, die wir in ihm haben. Den Reichtum seiner Barmherzigkeit, wie es auch die Bibel nennt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir diese Vergebung verstehen, dass wir diese Gnade verstehen. Petrus fordert die Gemeinde nochmal am Ende vom 2. Petrus auf, dass sie wachsen sollen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und die Wichtigkeit davon zeigt sich daran, weil wenn wir in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn wachsen, dann verstehen wir immer mehr seine Gerechtigkeit, dann verstehen wir immer mehr unsere Verdorbenheit, dann verstehen wir immer mehr die Vergebung, die wir in ihm haben. Und das wird dazu führen, dass wir in der Liebe zu den Geschwistern zunehmen. Und wiederum ein geringes Sündenverständnis, ein geringes Verständnis von dem, was uns vergeben wurde, wird immer dazu führen, dass wir wenig Liebe für unsere Geschwister haben. Und im Extremfall heißt es, wenn wir überhaupt kein Verständnis von dem haben, was Jesus uns vergeben hat, wenn wir keine Christen sind, dann werden wir überhaupt keine Liebe haben für die Geschwister. Und sehr anschaulich finde ich das veranschaulicht in Lukas 7, 47, wo sie zu Jesus eine Ehebrecherin bringen. Und er sagt danach, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das bedeutet das, was ich gerade sagte, wenn wir ein geringes Verständnis haben von der Vergebung Jesu für uns, dann werden wir wenig lieben. Das heißt diese Stelle. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir immer mehr wachsen in der Erkenntnis und Gnade unseres Herrn, dass wir immer mehr diese Gnade verstehen und immer mehr verstehen, was er uns vergeben hat. Dass wir immer mehr wachsen in dem Verständnis unserer Sündhaftigkeit, unserer Verdorbenheit, um in der Liebe zuzunehmen. Und allgemein ist es auch ein Kennzeichen für unser geistliches Wachstum. Wenn wir wachsen geistlich, dann werden wir auch wachsen in der Liebe. Und das ist auch ein gutes Prüfkriterium. Jeder, der von uns sagt, wir haben zugenommen geistlich, wir haben eine neue Erkenntnis gewonnen, das können wir sehr gut daran prüfen, ob uns diese neue Erkenntnis zu mehr Liebe zu den Geschwistern bringt. Wenn wir sagen, wir haben eine neue geistliche Erkenntnis gewonnen, wir haben eine geistliche Erfahrung gemacht, wir hatten, weiß ich nicht, eine starke, stille Zeit oder wir haben gute Gespräche, gute Gemeinschaft gehabt, aber das Ergebnis dieser Gemeinschaft ist, dass wir kalt werden gegenüber unseren Geschwistern, dass wir hartherzig sind gegenüber unseren Geschwistern, dann ist diese Erkenntnis nicht von Gott. Da können wir noch so sehr darauf rumpochen. Wenn diese Erkenntnis von Gott ist, wenn es eine tiefe Erkenntnis Gottes ist, dann wird sie dazu führen, dass wir die Geschwister mehr lieben. Und daran können wir das gut prüfen. Alles, was uns dazu führt, dass wir uns räumlich oder im Herzen von unseren Geschwistern trennen, dass wir einen Geist des Fehlerfindens, wie es mal ein Prediger bezeichnet hat, dass wir so einen Geist des Fehlerfindens entwickeln bei den Geschwistern, immer direkt nach Fehlern suchen, dann ist das keine Erkenntnis, die von Gott kommt. Dann ist das aus dem Fleisch, dann ist es vom Teufel. Alles, was uns also trennt von unseren Geschwistern, das ist aus dem Fleisch. Und umgekehrt, alles, was uns veranlasst, die Kinder Gottes mehr zu lieben, uns mehr für sie einzusetzen, in der Hingabe zu wachsen, das ist wahres geistliches Wachstum, das ist, kommt offensichtlich von Gott, weil die Liebe kommt aus Gott. Und so können wir diese Liebe immer als Prüfstein nehmen für unser geistliches Wachstum. Und das ist besonders wichtig, wenn wir uns prüfen wollen, wirklich, ob wir wirklich geistig am Wachsen sind oder ob es einfach nur neues Kopfwissen ist, das wir uns angeeignet haben. Und so ist es auch besonders wichtig in diesem Zusammenhang, dass wir die Gemeinschaft betonen wollen. In Sprüche steht, dass auch wenn sich der Hass kann sich verbergen, aber in der Gemeinschaft wird die Bosheit offenbar, steht in Sprüche. Und das finde ich immer einen sehr eindrücklichen Vers, dass wir brauchen die Gemeinschaft, weil in der Gemeinschaft wird diese Liebe geprüft. Wenn wir immer für uns alleine leben, dann können wir uns für sehr liebevoll halten. Aber erst in der Gemeinschaft mit anderen wird sich wirklich diese Liebe bewähren oder wird sich zeigen, ob diese Liebe wirklich aus Gott ist. Also nochmal, die Liebe Christi ist der Ursprung, die Quelle und die Motivation unserer eigenen Liebe zu den Geschwistern und ist somit auch ein Prüfstein für jede christliche Erfahrung, die wir machen, für jede Erkenntnis, die wir gewinnen. Und jetzt möchte ich zu zwei praktischen Auswirkungen kommen. Das sind jetzt nur einige Auswirkungen, in denen sich diese Liebe zu den Geschwistern zeigen wird. Aber wir haben jetzt ja auch begrenzte Zeit und deswegen möchte ich anfangen mit einer ersten praktischen Auswirkung dieser Liebe und das ist die Liebe zur Gemeinschaft. Und ich habe auch gerade schon einmal betont, die Wichtigkeit dieser Gemeinschaft. Und ich möchte jetzt einmal über das Vorbild Jesu gehen und dann auch nochmal das Vorbild der Apostel uns anschauen in diesem Punkt. Und dazu einmal Lukas 22, da sagt Jesus, und das ist ein Vers, den ich sehr schön finde, den liest Stephan gerne vor dem Abendmahl. Und da heißt es, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Er sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Das heißt, Jesus hat sich gesehnt nach der Gemeinschaft mit seinen Jüngern, nach dieser tiefen Gemeinschaft in diesem letzten Abendmahl, in diesem Herrenmahl. Und wir sehen es auch in der ersten Gemeinde. In Apostelgeschichte 2, 42 heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und zwei Verse weiter, alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und das ist nicht eine Sache, die erst durch eine lange Liste durch Gebote sie gelehrt wurde. Das war eine Sache, die war für die Gemeinde ganz klar. Sobald sie sich bekehrt hatten, war es eine klare Sache, sie wollten diese Gemeinschaft haben mit anderen Gläubigen. Sie wollten diese Gemeinschaft haben mit Geschwistern. Und deswegen ist das so wichtig. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist nicht eine Sache, die wir gelehrt werden müssen. Das ist eine Sache, die man bei jedem Neubekehrten sehen kann schon, dass diese Liebe vorhanden ist für die Geschwister. Dass er nicht kaltherzig ist gegenüber den Geschwistern einfach und ihnen die Gemeinschaft überhaupt nicht interessiert. Wenn wir jemanden treffen und er sagt uns, ich brauche keine Gemeinschaft, ich brauche keine Gemeinde, dann ist er entweder sehr hochmütig oder er ist kein Christ. Und beides ist nicht gut, überhaupt nicht gut. Und wir sehen auch bei Paulus öfters diese Gesinnung, diese Sehnsucht nach der Gemeinschaft. Er schreibt es öfters in diesen Briefen. Zum Beispiel in Römer 1 heißt es, denn mich verlangt danach, euch zu sehen. Er hat ein Verlangen danach, sie wieder wirklich von Angesicht zu sehen. Und besonders schön finde ich die Stelle in Philipper 1, Vers 8, da sagt er, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne. Und dann sagt er, mit dem Herzen Christi Jesu. Diese Gesinnung Christi in ihm bewirkt, dass er sich sehnt nach seinen Geschwistern, dass er sich sehnt nach der Gemeinschaft mit ihnen. Dass er wieder bei ihnen sein möchte. Und er sagt, Gott ist mein Zeuge. Also er ist vollkommen überzeugt davon. Er hat diese Gesinnung, die dazu treibt, die Gemeinschaft mit ihnen zu suchen, sich nach dieser Gemeinschaft zu sehnen. Und da ist die Frage an jeden von uns, lieben wir die Versammlung der Geschwister? Kommen wir gerne in den Gottesdienst? Oder ist es eine Pflicht für jeden von uns, dass man sich denkt, oh, heute eigentlich nicht so Lust, aber ich gehe mal hin, damit ich schön als Christ wahrgenommen werde? Das ist eine Gesinnung, das ist eine Haltung, die dahinter steht. Es geht nicht darum, dass wir abhaken am Sonntag, ich war im Gottesdienst, sondern es geht darum, dass wir diese Haltung haben, dass wir uns freuen, in die Gemeinschaft zu kommen mit den Gläubigen, dass wir uns freuen, zu wachsen in der Gemeinschaft, dass wir uns freuen, viel Zeit mit den Gläubigen zu verbringen. Und da kann sich jeder von uns prüfen. Da kann man sich auch prüfen, dienen wir unseren Geschwistern? Ist es uns ein Anliegen, uns hinzugeben für die Geschwister, ihnen zu dienen? Da sollte jeder sich prüfen. Und so möchte ich auch zu einem besonderen Dienst jetzt kommen, in einem weiteren Punkt. Und das ist eine weitere praktische Auswirkung jetzt von dieser Liebe, die im Verborgenen geschieht. Und das ist die Fürbitte für die Geschwister. Es ist ein Kennzeichen dieser Liebe, Christi in uns, dass wir Fürbitte tun werden für unsere Geschwister. Und wir sehen das besonders im Beispiel natürlich von Jesu im hohepriesterlichen Gebet, wie er eintritt für seine Jünger, wie er eintritt sogar für uns schon. Dass er sagt, er tritt ein für die, die gläubig werden durch das Wort. Und deswegen besonders schön, Johannes 17, kann ich jedem mal empfehlen zu lesen. Und auch an anderer Stelle sehen wir das, wie er für die Jünger betet. Zum Beispiel in Lukas, da sagt er in Lukas 22, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat bekehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und hier sehen wir dieses Beispiel, dass Jesus betet für seine Jünger. Das ist das Einzige, was uns als Jünger erhält, ist, dass er für uns eintritt vor dem Vater. Und genauso sollten wir eintreten für unsere Geschwister, vor dem Vater, vor dem Herrn. Für sie beten. Und hier sehen wir auch ein Beispiel. Wir beten für die Versuchung der Geschwister. Das ist absolut ein Kennzeichen eines Christen, dass er eintreten möchte für seine Geschwister vor Gott. Dass es ihm nicht gleichgültig ist, wenn seine Geschwister in Versuchung sind. Und so müssen wir das prüfen, weil es ein eindeutiges Kennzeichen dieser Liebe in uns. Und auch der Apostel Paulus gibt uns hier ein Vorbild und sogar ein sehr deftiges in Philippa wieder. In Philippa 1, die Verse 3 und 4 sagt er, ich danke meinem Gott bei all meiner Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue. Und hier sehen wir das ganz, ganz extrem. Er sagt, bei all meiner Erinnerung an euch, also jederzeit, wenn er sich an sie erinnert, gedenkt an sie im Gebet. Und dann sagt er, für euch alle Zeit in jedem meiner Gebete denkt an sie. Und nicht nur an einen aus der Gemeinde, sondern er sagt, für euch alle das Gebet und dann mit Freuden. Nicht, weil es ihm gesagt wurde, er tut es mit Freuden. Aus dem Herzen Christi Jesu tut er es mit Freuden, die Fürbitte für die Geschwister und zwar für sie alle. Und ja, wenn es das Gebot des Herrn ist, so zu lieben, wie er geliebt hat, und wir sehen diese Fürbitte seiner Apostel für die Gemeinden, wir sehen seine Fürbitte für die Jünger, dann müssen wir sagen, der Herr gebietet es. Wenn wir dem nicht folgen, so ist es eine Sünde, einfach dieses Gebot zu vernachlässigen. Es ist eine Sünde, einfach zu sagen, ich tue keine Fürbitte mehr für meine Geschwister. Das Gebet ist nicht nur für uns gedacht, es ist auch eine Stütze für die Geschwister, für die Gemeinde. Das ist wieder dieses, dass wir die anderen höher achten als uns selbst. Und das zeigt sich auch hier, dass dieser Dienst der Fürbitte ein Dienst an den Geschwistern ist. Und dass wir das nicht einmal vernachlässigen dürfen. Und es ist eindeutig eine Sünde, wenn wir das einfach vernachlässigen oder schlichtweg weglassen. Und ein ganz schönes Beispiel dafür steht in Samuel. In 1. Samuel steht, 1. Samuel 12, Vers 23, auch ich, fern sei es von mir, gegen den Herrn zu sündigen und aufzuhören, für euch zu bitten. Und das sagt er, nachdem er sich zurückzieht aus dem Dienst. Da sagt er, ich werde nicht aufhören, für euch zu bitten, weil ich würde mich an dem Herrn versündigen, an meinem Volk versündigen, wenn ich das tun würde. Und das war für ihn eine ganz klare Sache. Es folgt aus dem Gebot, liebt einander. Daraus folgt dieser Dienst. Und auch an anderer Stelle in Jesaja 59 heißt es, und da redet, wird über Gott gesprochen, und da steht, und er sah, dass kein Mann da war, und er staunte, dass kein Fürbittender eintrat. Der Herr staunt darüber, dass kein Fürbittender eintritt für sein Volk. Und sollte jeder von uns sich prüfen darin, ob er wirklich diese Fürbitte tut, ob er diesen Dienst tut an den Geschwistern, ob es ihm ein Anliegen ist, seinen Geschwistern auch hierin zu dienen. In diesem verborgenen Dienst, der nicht vor Menschen geschieht, sondern vor Gott. Und deswegen besonders kostbar ist. Und so möchte ich abschließen damit, dass wir sagen hier, es ist ein neues Gebot. Es ist ein neues Gebot. Und diese Liebe kommt nicht einfach aus uns. Es ist nicht eine Liebe, die aus dem Gesetz kommt, was außerhalb des Leibes ist, sondern sie kommt aus dem neuen Bund. Deswegen heißt es das neue Gebot. Es kommt durch die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Und das Gebot Gottes, das eingeschrieben ist in unsere Herzen. Und so müssen wir in allem auf die Liebe Christi schauen dabei. Und da sagte mal besonders schön ein Bruder, darum, Brüder, in die Stille auf die Knie, da wollen wir im Geiste Jesum am Kreuz anschauen und lieben lernen, wie er liebte. Weil es heißt in Johannes 13, Vers 1, dass er die Seinen, die in der Welt lag, geliebt hatte und er liebte sie bis ans Ende, bis ans Äußerste, bis zum Tod am Kreuz liebt er sie. Und wo diese Liebe Gottes in jemanden ist, da wird sie von sich zeugen, da wird sie nicht einfach unsichtbar bleiben, denn diese Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. So sagt es Römer 5. Amen.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt gehört, das erste Merkmal eines Christen, die beständige Begeisterung von der Herrlichkeit Gottes, von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Das zweite Merkmal, die Liebe zu den Geschwistern. Und ich möchte nun zum dritten Merkmal kommen, und das ist die Treue der Christen zum Herrn Jesus. Und dazu lesen wir im Predigttext in Johannes 13, Vers 36 bis 38. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dahin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und ich möchte nicht ganz so viel auf diesen Text eingehen, vielmehr auf dieses Merkmal, auf diese Eigenschaft, die hier deutlich wird. Auch wenn wir wissen, dass Petrus den Herrn verleugnet hat, so sehen wir doch bei ihm das Wollen, dass das Wollen vorhanden ist, dem Herrn treu zu sein bis in den Tod. Und ich möchte jetzt ein wenig über die Treue reden, das möchte ich in drei Punkten tun. Als erstes die Wichtigkeit und das Wesen der Treue. Als zweites, worin treu sein. Und als drittes, die Treue des Herrn Jesus. Und ich beginne mit der Wichtigkeit und dem Wesen. Die Wichtigkeit der Treue, dafür möchte ich lesen, im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, ab Vers 1. Und da heißt es: So soll man uns betrachten, als Christi Diener und Verwalter göttlicher Geheimnisse. Im Übrigen wird von Verwaltern nur verlangt, dass einer treu erfunden werde. Das heißt, Paulus sagt, wie soll man uns betrachten? Man soll uns betrachten als Diener und Verwalter göttlicher Geheimnisse. Und was wird verlangt? Von einem Verwalter nur eins. Dass er treu erfunden werde. Nur dieses eine. Und wollen schauen, Treue, was bedeutet Treue? Treue kann man auch übersetzen mit Festigkeit, Zuverlässigkeit, Beständigkeit. Kontrastbegriffe von Treue sind Untreue, Treulosigkeit oder Rebellion, sich auflehnen. Und ich möchte diese drei Begriffe kurz beleuchten. Festigkeit. Was bedeutet Festigkeit von der Schrift her? Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und darin überfließt mit Danksagung. So heißt es in Kolosser 2. Das heißt, Festigkeit, es bedeutet, fest verbunden in Jesus Christus zu sein, fest verbunden im Glauben zu sein, im Wort fest gewurzelt zu sein. Und ich glaube, besonders uns, wo es uns noch so gut geht jetzt momentan, ist es besonders wichtig, fest uns zu festigen, im Wort, im Herrn, im Glauben. So dass wenn schwierigere Zeiten kommen, wenn der Wind kommt, dass wir fest im Herrn sind, so wie ein starker Baum tiefe Wurzeln schlagen muss, damit er standhalten kann gegen den Stürmen. Ein zweites, Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit, dafür möchte ich einen anderen Vers aus Lukas lesen, aus Lukas 12. Und da heißt es: Der Herr aber sprach, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über sein Gesinde setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gebe. Und hier kann man auch übersetzen, wer ist nun der zuverlässige und kluge Haushalter? Und es wird ein Merkmal genannt, es ist der, der zur rechten Zeit die rechte Speise gibt. Zur rechten Zeit die rechte Speise. Das heißt, zuverlässig zu sein bedeutet nicht nur das Richtige zu tun, sondern auch das Richtige zur rechten Zeit zu tun. In Sprüche heißt es, wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn, wer aber in der Ernte schläft, ist ein Sohn, der Schande macht. Das heißt, die Bibel lehrt, jede Sache hat seine Zeit. Es gibt die gelegene Zeit für alle Dinge. Und genauso bei der Zuverlässigkeit. Das Richtige, aber auch zur richtigen Zeit. Festigkeit, Zuverlässigkeit und als letztes möchte ich Beständigkeit, was auch ein Synonym für Treue ist. Und das Wort Beständigkeit, wenn man mal schaut, wo es besonders häufig vorkommt, es kommt sehr oft vor im 2. und im 4. Buch Mose, in den Verbindungen mit den Opfern, dass immer wieder gesagt wird, diese Opfer sollen beständig gebracht werden, beständig, beständig. Ich will nur einen Vers lesen, ein Vers aus dem 2. Buch Mose, wo es heißt: Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar brennen. Es soll nie erlöschen. Ein beständiges Feuer. Ja, wir sollen nicht sein wankelmütig, wie die Schrift es nennt, mal so, sondern es soll etwas Beständiges sein. Ja, wir kennen ein Strohfeuer. Wenn man ganz viel Stroh reinwirft, es brennt einmal hoch, doch danach erlischt es. Und so soll es nicht bei uns sein, sondern es soll beständig brennen. Beständig. im Dienst für den Herrn. Diese drei Merkmale, die Festigkeit, die Zuverlässigkeit und die Beständigkeit. Als zweites möchte ich kurz darauf eingehen, worin sollen wir denn treu sein? Da habe ich drei Beispiele, die ich nennen möchte, worin wir treu sein sollen. Da können wir einmal Matthäus 10 aufschlagen und ab dem Vers 37 möchte ich einmal lesen, worin treu sein, der zweite Punkt. Und hier heißt es in Matthäus 10 ab Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das heißt, der Herr Jesus stellt hier ganz klar, die allererste Priorität im Leben will er sein. Über der Familie, über den Kindern, über allen Dingen. Auch wenn sie auch sehr wertvoll sind und sehr wichtig sind. Eine Gabe des Herrn. So soll doch der Herr Jesus Christus die allererste Priorität im Leben eines Gläubigen sein. Treu in der Liebe zu Jesus. Dass er den ersten Platz einnimmt in unserem Leben. Ein zweiter Punkt, worin treu sein. Wir bleiben in Matthäus 10, Vers 32. Jeder nun, der mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Im Bekennen seines Namens. Treue im Bekennen seines Namens. Im Bekennen des Namens des Herrn. Dass wir ihn verkündigen. Dass wir uns zu ihm stellen. Auch vor den anderen. Dass wir uns seiner nicht schämen. Dass wir wie Paulus sagen können, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Sondern dass wir seinen Namen treu bekennen. Und eine letzte Sache möchte ich nicht vollkommen vorlesen. Wir alle kennen das Gleichnis aus Matthäus 25, wovon dem Knechten gesprochen wird, den Güter anvertraut werden, je nach ihren Gaben. Dem einen 5, dem anderen 2, dem anderen 1. Das ist der dritte Punkt. Ja, treu sein, worin? Mit den vom Herrn anvertrauten Gütern. Wir alle haben Gaben bekommen vom Herrn. Der eine 5, der andere 2, der andere 1, einer mehr, einer weniger. Doch wir alle haben Gaben. Der eine kann vielleicht besonders gut Seelsorge machen. Der andere ist vielleicht ja ein Evangelist. Ein anderer ist vielleicht ein Bibellehrer. Ein anderer ist vielleicht ein guter Hirte. Aber wir alle haben Gaben. Jeder hat eine Gabe vom Herrn bekommen. Und treu darin sein. Sodass wenn wir eines Tages eingehen, ja wir hören dürfen, gut gemacht, du treuer und guter Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Mit wenigem warst du treu. Über vieles will ich dich setzen. Ja, diese Güter, die wir jetzt haben, treu in diesen Gütern sein. Und man könnte fragen, bis wann soll ich denn treu damit sein? Bis wann? Gibt es da auch eine Rente, wie wir es hier haben im System, dass ich ab irgendeinem Punkt nicht mehr treu sein muss, habe ich meinen Dienst erledigt? Ja, die Schrift sagt, sei getreu bis in den Tod und ich will dir die Krone des Lebens geben. Diese Dinge, diese Treue, sie soll sein bis in den Tod. So wie Petrus sagt, bis in den Tod will ich mit dir gehen. So sollten wir auch sagen, bis in den Tod will ich treu sein in den Dingen, die du mir gegeben hast. Und wenn wir uns jetzt diesen zweiten Punkt angeschaut haben und den ersten, da wird jeder, der sich selbst ein wenig kennt und ich auch, sagen, ja, da habe ich aber oft versagt. Ich war sehr oft untreu. Denn die Wahrheit ist von der Schrift, dass wir alle untreu sind, dass wir alle oft fehlen, dass wir es alle aus uns selbst heraus nicht können. Wir sehen es an Petrus, dass selbst einer der entschiedensten Jünger Jesu, der so klar nachfolgt, der aufs Wasser geht mit der Hilfe des Herrn, der als erstes das Bekenntnis des Herrn ablegt, der sagt bis in den Tod, der so eine leitende Position übernimmt, dass selbst der stärkste Jünger Jesu, wenn er auf sich selbst gestellt ist, doch nur ein Feigling ist, der untreu ist und versagt. Selbst der stärkste Jünger Jesu kann aus sich selbst heraus nichts. Und deswegen wollen wir kommen, wie kann ich denn treu sein? Und treu sein können wir nur im Blick auf unseren treuen Herrn Jesus. Und aus der Verbindung mit unserem treuen Herrn Jesus und aus ihm heraus. Und so komme ich zu meinem dritten Punkt. Wir hatten jetzt das Wesen der Treue. Worin treu sein? Und als drittes möchte ich darauf eingehen, auf die Treue des Herrn Jesus Christus. Und um auf diese Treue einzugehen, malt die Bibel uns ein schönes Bild, was uns zeigt, wie groß doch unsere Untreue ist und was auch gleichzeitig zeigt, wie groß die Treue des Herrn Jesus ist. Und so lade ich euch ein, mit mir ins Buch Hosea zu gehen. Das Buch Hosea, das erste Kapitel. Ich möchte den Vers 2 lesen. Die Treue des Herrn Jesus. Die heißt in Vers 2 in Hosea 1. Da spricht Gott: Als der Herr anfing mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea: Geh hin, nimm dir ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land treibt beständig Hurerei von dem Herrn weg. Und das ist ein sehr hartes Wort, was Gott hier zu Hosea spricht. Und es verdeutlicht eine Sache, die Gott hier sagt. Man könnte sagen, in eigenen Worten, Gott sagt: Hosea, möchtest du verstehen, wie die Beziehung zwischen dem Menschen und zwischen mir, dem allmächtigen Gott, ist? Dann geh und heirate eine Hure. Und wie sie dir fremdgehen wird, wie sie dich betrügen wird, dich verletzen wird, wie sie Sünde und Schande dir bringen wird, so machen es die Menschen mit mir. Wo doch Gott Mensch wurde in Jesus und sein kostbares Blut vergossen hat für die Sühnung der Welt, so sind doch wir Menschen und auch wir vor unserer Bekehrung beständig untreu gewesen, lebten in Sünde und Schande, haben, wie es hier heißt, weggehurt vom Herrn. In allerlei Sünde, Lügen, Betrügen, Unzucht, alles. Wie Paulus sagt in Römer 7, ich weiß aber, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ja, so sehen wir uns doch in diesem Bild, was Gott hier in Hosea, ja zu Hosea spricht, von dieser untreuen Frau. Und lasst uns das einmal vor Augen malen. Dieses Bild von einer untreuen Hure. Verlassen und ausgestoßen von den Menschen. Befleckt mit Schande und Sünde. Im Stand einer Sklavin. Völlig verlassen und verlacht. Und das Kapitel 1 in Hosea, es geht noch weiter ein auf all diese untreuen Eigenschaften. Und auf einmal lesen wir in Hosea 2, wo Gott spricht zu dieser Frau in den Versen 21 und 22. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Gericht und in Güte und in Barmherzigkeit. Und ich will dich mir verloben in Treue. Und du wirst den Herrn erkennen. Hier sehen wir die große Liebe Gottes, die doch so unmissverständlich, so unverständlich für uns ist. Wo wir doch lesen von dieser untreuen Frau. Und auf einmal spricht der Herr zu dieser Frau: Ich will mich dir verloben. Ich will mich dir verloben. Ich will dich kaufen. Mit meinem teuren Blut. Und das, was wir hier lesen, diese Verse. Es ist geschehen am Kreuz auf Golgatha. Der Herr Jesus, er kam in unsere Finsternis. Er kam in unsere Verlorenheit. Und diese Verlobung zwischen uns, der untreuen Hure, und ihm, dem gerechten Bräutigam, die hat er vollbracht am Kreuz. Und ich will kurz eingehen auf die Dinge, die gesagt werden. Er sagt als erstes: Ich will mich dir verloben in Ewigkeit. In Ewigkeit. Dieser Bund, den der Herr hier geschlossen hat, es ist ein ewiger Bund. Es ist ein Bund, der ewig Bestand hat. Den der Mensch nicht auflösen kann, Gott hat ihn geschlossen. Jesaja, ein Vers dazu: Erhebt eure Augen gen Himmel und schaut auf die Erde drunten. Denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch und die Erde wie ein Kleid veralten und ihre Einwohner werden wie Mücken sterben. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zerbrochen werden. Ein ewiger Bund. Ich will mich dir verloben in Ewigkeit. Ein zweites: Und ich will mich dir verloben in Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Am Kreuz auf Golgatha, wie Peter schon vorhin kurz darauf eingegangen ist, trug Jesus Christus die gerechte Strafe, die wir hätten tragen müssen. Die Schrift sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Jesus Christus, er starb diesen Tod am Kreuz, damit wir ihn nimmer mehr sterben müssen. Damit er nun sagen kann: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Dafür musste er erst sterben, damit wir es nicht mehr müssen in Ewigkeit. Auch wenn wir physisch gehen werden, so werden wir doch in der Ewigkeit leben, durch den Glauben an Jesus Christus. Das Dritte: in Gericht. In Gericht. Jesus Christus, er trug am Kreuz auf Golgatha auch das Gericht, was wir hätten tragen müssen. Er trank den Kelch des Zornes Gottes. Und in Jesaja 53 heißt es, da spricht Gott der Vater prophetisch auch über den Herrn Jesus, und es gefiel ihm, ihn zu zerschlagen. Wie kann das sein? Weil uns der zweite Korintherbrief lehrt, der von keiner Sünde wusste, er wurde zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu Gottes Gerechtigkeit würden. Jesus Christus, der Gerechte, er wurde zur Sünde am Kreuz. Und die Sünde der Welt lag auf ihm, sodass Gott seinen Zorn über ihn ergossen hat und es gerecht war. Das ist das Gericht, was er getragen hat am Kreuz, um diese Verlobung möglich zu machen. Die nächsten beiden Punkte, die Güte und Barmherzigkeit. Am Kreuz, wie schon gesagt wurde, wurde die Liebe Gottes offenbar. Es ist ein Gnadengeschenk. Es ist aus seiner freien Gnade heraus. Es ist etwas, was man sich nicht verdienen kann. Dieser Segen des Herrn, dieses Geschenk, es macht reich, aber eigene Anstrengung fügt ihm nichts hinzu. Es ist alleine die Gnade, es ist alleine der Glauben, es ist alleine durch Jesus Christus. Es ist eine Verlobung aus lauter Güte und Gnade. Und der nächste Punkt ist die Treue. Die Treue unseres Herrn Jesus. Das heißt in 2. Timotheus, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und genauso ist das. Er bleibt treu. Er ist der treue und gute Hirte, der uns auf dem rechten Weg führt, um seines Namens willen, bis ans Ende. Und wir sehen die Verlobung, die am Kreuz geschehen ist, doch wird er uns auch führen bis zur Hochzeit des Lammes, die in der Offenbarung beschrieben wird, und bis zur Ewigkeit, die wir dann mit ihm leben werden. All die Seinen wird er führen bis ans Ende. Und der letzte Punkt. Und du wirst den Herrn erkennen. Du wirst den Herrn erkennen. Und das Wort, was hier mit erkennen übersetzt wird auf Hebräisch, dieses Wort Yada, das taucht auch im ersten Buch Mose auf, wo es heißt, Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Das heißt, dieses Wort erkennen, es beschreibt hier ein intimes Einswerden zwischen Mann und Frau in der Ehe. Und das ist es, den Herrn erkennen, was auf der einen Seite geschieht, wenn man wiedergeboren wird, wenn man in Christus ist, wenn man seine Identität bekommt, doch zuletzt dann in der Ewigkeit geschehen wird. Wenn wir dann bei ihm sein werden, in einer ungetrübten Gemeinschaft, eins sein werden, dann wird das stattfinden, den Herrn erkennen. Und so möchte ich noch einmal wiederholen, diese drei Punkte der Treue. Das Wesen und die Wichtigkeit der Treue, sie ist fest, zuverlässig und beständig. Und sie ist die wichtigste Eigenschaft oder eine der wichtigsten Eigenschaften für einen Verwalter. Worin treu sein? Beispiele in der Liebe zu Jesus, im Bekennen seines Namens, mit dem vom Herrn anvertrauten Gütern und das alles bis zum Tod. Und das alles können wir nicht aus uns selbst heraus, sondern im Blick und in der Verbindung mit unserem treuen Herrn, der uns erkauft hat durch sein Blut, der uns gesehen hat in unserer Schmach und Schande und der uns erlöst hat durch sein Werk am Kreuz. Und ich möchte zum Abschluss noch sagen, ein Zitat von einem Pastor aus seiner Gemeinde in Frankfurt. Und da heißt es, seine Treue rettet uns von unserer Untreue. Sein Gehorsam rettet uns von all unserem Ungehorsam. Sein Mut rettet uns von all unserer Feigheit. Seine Stärke von all unserer Schwäche. Sein Sterben uns vor dem ewigen Tod und dem ewigen Zorn Gottes. Ihm sei alle Ehre, unserem treuen Herrn Jesus Christus. Amen.